Und auch wieder mit dabei ist hier unser dritter Mann im Bunde, der liebe Robin. Hallo Robin.
Moin.
Moin, moin.
Wie geht's euch?
Oh. Ein wenig gestresst. Es ist eine heftige Woche. Nächste Woche geht's auf Tour, beziehungsweise da, wo ihr die Folge hört, bin ich schon auf Tour. Aber jetzt muss ich Content vorbereiten und alles und Dinge planen, Dinge organisieren, auch mal zwischendurch die Wäsche waschen.
Das ist wichtig. Das darfst du nicht vergessen, sonst kommen die Fans nicht.
Die kommen auch so nicht drauf. Ich weiß nicht, ob es an der Wäsche
Stinky Socks mit, dann geht das schon.
Richtig.
Alles klar. So, wir haben uns heute wieder in dieser Dreierrunde versammelt, weil wir einmal im Monat ja eigentlich eine kleine Musiktheorie-Erklärfolge auch in diesen Podcast mit reinbringen wollen. Soweit hatten wir uns auch schon ganz gut vorgearbeitet mit dem Robin als Versuchskaninchen, weil Fabian und ich, wir bekanntlich wissen ja schon alles, was es gibt über Musiktheorie.
Alles, in- und auswendig, ist klar.
Ihr lebt das ja auch.
Ja, das ist ja auch unsere Professur, das weiterzubringen. Das ist ja auch irgendwo unser Job. Und der Robin hatte ja mal gesagt, er würde gerne mehr lernen. Da haben wir gesagt, hey, das verbinden wir mit dem Podcast. Wir haben so weit gemacht die Du-Tonleiter. Wir haben die Moll-Tonleiter gemacht. Wir haben Intervalle gemacht, was ein sehr wichtiges Thema ist. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, ob wir schon Akkorde gemacht haben. Dreiklänge und so. Haben wir Dreiklänge?
Oh, das wäre eigentlich viel wichtiger.
Immer nur angeschnitten.
Oh no!
Da müssen wir das kombinieren.
Ja,
doch, hast recht. Dann gucken wir mal. Denn heute wollten wir uns eigentlich an die Modes, die Kirchentonleitern ransetzen, die vor allem, wenn man die Intervalle gelernt hat und die Intervalle verstanden hat, deutlich einfacher sind zu verstehen. Weil Modes ist ja für viele, glaube ich, gerade Leute, die anfangen mit Musiktheorie, Fabian und ich, wir kennen es ja auch, erstmal ein großes Mysterium, weil man erstmal so richtig gar nicht checkt, wie die jetzt funktionieren sollen, aber auch weil sie oft sehr falsch erklärt werden oder wurden. Vor allem zum Beispiel in meiner Schulzeit, in der Schule, im Musikunterricht wurden die Modes immer wieder erklärt, als es ist C-Dur, nur beim anderen Ton angefangen, was sehr viel Verwirrung bringt. Und da wollen wir heute halt mal ein bisschen reingehen und mal die Modes, ich sag mal, etwas anders verstehen oder so verstehen, wie wir das erklären. Und ich glaube, da haben wir vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Wir werden sehen, Fabian nicht, aber ich glaube, letzten Endes geht es auf selbe hinaus. Erstmal zu Robin. Robin, wenn das um das Thema Modes geht und Kirchentonleitern, was ist da schon so dein Vorwissen? Was hast du darüber schon mal gehört? Oder was gab es für Dinge, wo du auch jetzt als Mensch, der viel mit dem Netz gelernt hat, viel mit YouTube gelernt hat, etc., gab es da vielleicht ein paar Momente, wo, ich sag mal, die Modes hochkamen und du dir gedacht hast, was ist das nochmal genau? Oder genau, sag doch erstmal, was dein Stand der Modes ist.
Ja, es ist gut. Null.
Ach, das ist gut. Dann bist du nicht vorbelastet.
Nein. Also ich bin absolut nicht vorbelastet tatsächlich. Ihr wisst ja, ich bin ja eher der praxisnahe Spieler und spiele nach dem Ohr.
Das aber mit du hast der Theorie habe ich ja jetzt erst unbewusst angefangen. Schon mal den einen oder anderen Mode angespielt.
Natürlich. Wissen, ich habe auch mit Sicherheit schon 1000 Videos gesehen. Ich habe mir nur nichts gemerkt. Und vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps, wie man sich solche Dinge besser merken kann, in sich hineinschustern kann, damit ich dann am Ende damit auch in die Verwendung gehen kann. Das wäre super.
Das werden wir sehen, ob wir am Ende dieser Folge genau das erreichen. Ich denke aber schon, aber vor allem für unsere Zuhörer da draußen auch. Fabian, was würdest du denn sagen, bevor wir in die Modes reingehen? Oder wie starten wir das? Das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Wie starten
wir das eigentlich so? Ich glaube, ich habe eine ganz gute Idee.
Ja, okay, nee, dann
das erste Mal, wenn man sich mit Modes befasst, es gibt ja diese, ich weiß nicht, was der Peter Fischer, der diese Methode da genannt hat, die ja eigentlich so ein bisschen fehl am Platz ist, das ist auch, was im Unterricht immer gerne gesagt wird, also im klassischen Schulunterricht, wie du gesagt hast, es ist wie die Durtonleiter, nur mit dem anderen Finger angefangen. Ne? Und da fängt schon mal an, gruselig zu werden. Ich meine, es ist nicht ganz falsch, weil die Modes sind ja in der Durtonleiter enthalten. Entscheidend, was viel, viel wichtiger ist, über was spielen wir diesen sogenannten Mode. Na, lass uns doch mal so anfangen, wenn wir jetzt die C-Dur-Tonleiter spielen würden. Na?
Okay. Ich würde gerne einen Step kurz zurückgehen. Wäre erstmal interessant. Ich hätte einen anderen Punkt als viel wichtiger entschieden, aber ich bin gespannt, was du sagst. Lerne ich ja auch mit dazu. Erstmal muss man verstehen, oder sollte man vielleicht erstmal sagen, Modes sind eigentlich nur Tonleitern. Das ist eigentlich eine Form von Tonleiter. die halt eine gewisse Sonderheit haben. Aber Robin hat vorhin schon einen fragenden Blick geworfen. Das heißt, Robin, wenn du Fragen hast, werf auch immer diese rein, ne?
Ja, mir fällt nur gerade ein, irgendwas hatte mir mal der Marco, als wir im Unterricht waren, gesagt, jetzt fang doch mal da und damit an. Das war aber eine ganz andere, also gefühlt eine andere Tonart, die ich, also er hat andere Akkorde gespielt. Und ich konnte trotzdem, obwohl ich dann da mit einem anderen Ton angefangen habe, mit der Tonleiter drauf spielen. Das könnten ja dann die Modes wahrscheinlich sein, wenn ich das jetzt richtig raushöre. Er hat mir natürlich nicht gesagt, dass das Modes sind, sondern hat einfach gesagt, probier das mal aus.
Darf ich was dazu sagen? Also ich mache das immer ganz gerne so tatsächlich. Also erstmal spricht man so, wie die Modes aufgebaut sind. Das alles ist aber relativ uninteressant, wenn du im Hintergrund keinen speziellen Akkord hast, der nicht zum Beispiel, sagen wir haben einen Dur-Akkord, ne? Robin, wenn du einen Dur-Akkord hast, würdest du wahrscheinlich vermutlich erstmal die Dur-Tonleiter darüber spielen, um zu hören, wie klingt das Ganze, ne? Richtig. So, und da hast du ja deinen Aufbau von der Dur-Tonleiter, C, D, E, F, G, A, B, C. Da würdest du damit drüber spielen, einfach erstmal, um dir so ein Bild zu machen und bestimmte Intervalle. Das ist soweit klar, denke ich, oder? Genau. Und jetzt gibt es zum Beispiel bei den Modes, gibt es einen Mode, nicht nur einen, gibt noch einen anderen, aber einen Mode, den du darüber auch spielen könntest, der aber eine völlig andere Farbe hat. Das wäre zum Beispiel lydisch. Und lydisch ist so aufgebaut, du hast quasi von den Intervallen her hast du 1, 2, 3, dann hast du die Kreuz-4. Das heißt, wo da normalerweise in der Dur-Tonleiter deine Quarte ist, die erhöhst du um einen Halbton und der Rest ist exakt gleich. Und wenn du das einfach mal darüber spielst, eine Oktave vorwärts und rückwärts, um dir so ein Bild zu machen, ganz grob erstmal, wirst du schon erkennen, okay, das klingt völlig anders, ne? Obwohl sich ja nur ein Ton ändert. So, und das heißt, der Akkord, der im Hintergrund läuft, ist eigentlich das, was den Mode ausmacht, für mich, ne? Jetzt kann ich natürlich auch einhergehen und gucken, bei einem Mode, was sind die Charakterintervalle? Das heißt, was macht den Mode aus? Was unterscheidet ihn von einer Dur-Tonleiter? In einer Dur-Tonleiter ist das der klassische Dur-Akkord. Und bei lydisch ist es im Prinzip auch der Dur-Akkord. Aber da gibt's halt noch diese Kreuz 4. Und wenn du diese Kreuz 4 oder Kreuz 11 in der Oktave in dem Akkord einbauen würdest, hättest du quasi den perfekten Akkord, in Anführungszeichen, über den du dann spielen könntest. Und dann hast du auch eine Idee von der groben Farbe des Modes. Das heißt, erstmal tatsächlich nur über einen statischen Akkord. Am besten über so eine Keyboardfläche oder so. Und ich glaube, da, so mache ich es zumindest mit meinen Schülern, kriegt man erstmal so eine grobe Vorstellung, was erwartet mich, wie klingt das da eigentlich? Ne? Bevor man irgendwelche Chord Progressions bildet und so weiter und so fort. Du gehst hin,
spielst auf dem Keyboard, weiß ich nicht, ein C an. Und dann sollen die erstmal die C-Tonleiter einfach mal drüber spielen.
Genau, einfach nur eine Oktave,
und dann
vorwärts,
du,
rückwärts.
Jetzt
noch gar nicht um
Improvisation. Jetzt schiebt da mal ein Kreuz 4 rein.
Exakt, genau. Und ersetzt quasi die Quarte mit der Kreuz 4. Und
dadurch habe ich auch, klar ist ja dann eine andere Tonleiter, aber ich habe dann auch eine gewisse andere Spannung da drin.
Darum geht's.
Weil ja
jeder Mode hat ja eine bestimmte Spannung. Genau. Es ist ja Mode-Stimmung, wenn du es so willst. Darum geht's ja letztendlich. Ich weiß nicht, wie
der Justin das macht. Mut ist die... Ja, Mut ist die Stimmung, nicht Mode.
Ja, okay, aber trotzdem ist es ja eine Stimmung. Trotzdem ist es eine Stimmung. Es ist eine
Mut. Sandy, du hast vollkommen recht. Ich bin gerade echt überlegen, wie fängt man da am besten an, bevor man jetzt mit Wörtern um sich wirft, die eventuell noch zu Verwirrung führen könnte. Weil jetzt gerade zu dem Punkt, den du gesagt hast, hast du dich mit einer Sache so ein bisschen widersprochen. Und ich glaube, das kann schon zu Verwirrung gehen. Und zwar hast du gesagt, der Akkord im Hintergrund, der bestimmt letzten Endes, was wir spielen. Aber wenn wir nur C-Dur haben, können wir ja dennoch bestimmen, ob wir mixolydisch, lydisch oder halt
spielen. Natürlich, natürlich. Ja. Richtig, da bin ich ja noch gar nicht so tief, bin ich ja noch gar nicht reingegangen. Du hast natürlich über einen Dur-Akkord noch andere Möglichkeiten. Aber ich finde es wichtig erstmal, dass man ein oder zwei Möglichkeiten erstmal ausschöpft, bevor man jetzt alle Modes einmal durchspielt. Damit die mehr im Ohr sind.
Ne? Also was mir geholfen hat, also ein paar Dinge, die mir geholfen haben, weil ich habe es früher auch weniger verstanden, aber war auch so ein bisschen so ein musikhistorischer Aspekt tatsächlich. Weil mir irgendwann mal die hohe Frage hochkam, okay, warum ist die Dur-Tonleiter und die Dur-Tonleiter und warum ist die Moll-Tonleiter die Moll-Tonleiter? Warum sind das die beiden Tonleitern, wo wir sagen, okay, das sind jetzt gesetzte ich sag mal, Standard-Tonleitern. Das sind die Dur-Tonleiter, die Moll-Tonleiter. Warum ist da der Halbtonschritt bei 2, 3, 5, 6 in Moll oder warum nicht bei 2, 3, 6, 7 zum Beispiel? Etc., etc. Und ich glaube, da macht es Sinn, mal kurz einen Blick in das Musikhistorisch zu werfen, zurück vor 400, 500 Jahren. Und zwar bevor Bach auf, ich sag mal, das wohltemperierte Klavier erfunden hat oder die wohltemperierte Stimmung erfunden hat, das waren die Leute limitiert in den Tonarten, in denen sie gespielt haben, weil du ein Instrument so gestimmt hast, dass du in C-Dur gespielt hast. Dann ging vielleicht auch noch eine Tonleiter, die auf G starten, eine Tonleiter, die auf F starten, aber je mehr du dich von deinem Grundton entfernt hast, desto verstimmter hat es geklungen. Weil halt einfach die Stimmung damals eben noch nicht so konzipiert war, wie sie jetzt durch das wohltemperierte Stimmung von Bach kam, dass man einfach sehr limitiert war von seinen Modulationen. Man konnte nicht einfach von C-Dur in E-Dur springen. Das klang dann sehr verstimmt einfach, weil die Instrumente eine gefixte Stimmung hatten auf einen Ton hin. Und was man dann halt eben gemacht hat, ist, dass man geschaut hat, okay, ich nehme jetzt zum Beispiel diese C-Dur-Tonleiter und versuche aber aus, und da kommt dann schnell die Verwirrung mit rein, ich versuche aus dieser C-Dur-Tonleiter mehrere Tonleitern herauszubekommen, ohne einen Ton zu verändern. Mhm. Und daher kommt dieses System, okay, es gibt eine Tonleiter, die hat dieselben Töne wie C-Dur, startet auf C, C-Dur-Tonleiter, dann gibt es eine Tonleiter, die hat dieselben Töne wie C-Dur, startet nur auf D, das ist eine andere Tonleiter dann, da komme ich gleich noch zu. Dann auf E, auf F, also dass du auf jeden von diesen Tönen von C-Dur startest oder den als Grundton siehst, starten ist da ein bisschen ein falsches Wort, was zur Verwirrung führen kann, gerade für uns Gitarristen dann letzten Endes, auch das, was der Fabian vorhin ja schon angesprochen hatte, dass man diesen als Grundton sieht und dadurch eine andere Tonleiter hält, ohne einen Ton zu verändern. Weil je mehr Töne wir in diesem System verändern, desto verstimmter klingt es. Das ist jetzt sehr einfach runtergebrochen. Da gibt's Musikhistoriker, würden sich wahrscheinlich gerade im Grabe umdrehen, weil leben eh keine mehr davon. Nee, aber würden sich wahrscheinlich schön gerade mit der Kopf an die Hand schlagen, weil es gibt's natürlich noch viel mehr. Das fing natürlich noch mit dem gregorianischen Chorälen an und so weiter und so fort. Und dann gab's ja auch früher hypodorisch, hypomyxolytisch und so weiter und so fort. Gab ja ganz, ganz viel.
Geht ja bis ins alte Griechenland.
Aber letzten Endes ist das, was vor so 400, 500 Jahren und dann, was vor allem in der Moderne letztes Jahrhundert passiert ist, das Wichtige für die Modes, die wir heutzutage so bezeichnen. Ja, Robin?
Ja, genau. In dem Zusammenhang, wie viele Modes haben wir denn aktuell?
Aktuell so für die modernen Standard-Modes sind die je nachdem, das muss man dazu sagen erstmal, je nachdem, wie viele Töne unsere Tonleiter hat. Mhm. Wenn wir eine heptatonische Tonleiter nehmen, 7 Töne, haben wir auch 7 Modes. Weil wir quasi auf jedem Ton quasi ein Mode produzieren. Die Verwirrung, die da jetzt aber oft hochkommt, ich glaube, das haben viele Musiker schon noch gehört, wie gesagt, auch in der Musikschule, eben dieses... Ich gehe jetzt mal zum Beispiel auf den Ton D. Wir lassen alle Töne aus der C-Dur-Tonleiter gleich, sehen aber D als Grundton. Das ist dann sogenannt dorisch. Mhm. Ist das, viele Leute sagen, ja, aber das ist doch dasselbe. Die Töne verändern sich ja nicht. Und dann kommt wieder das dazu, was Fabian gerade gesagt hat. Jetzt kommt so ein bisschen der Zirkelschluss zu dem, was Fabian gesagt hat. Ja, die Töne intern verändern sich nicht. Aber deren struktureller Aufbau, deren Bezugston, was ist der Grundton und dadurch auch automatisch die Spannung verändert sich durch die Akkorde, die wir da drüber spielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel ist, ich nehme zum Beispiel die Melodie von,
Let It Be.
Zuhörer auch, ich sag mal, musikalisch demonstrieren. Ja, ich nehme jetzt eine Melodie wie. Alle meine Entchen, so dann würde man natürlich da sehen, okay, es ist ein C-Dur-Tonleiter, C-Dur, der Grundton darüber ist C. So, wir vergessen mal kurz das, was wir gehört haben. Wir befreien mal kurz unser Gehör. Hey, das ist ein guter Trick.
Das ist wie das Wasser trinken, wenn man Kaffeeproben macht.
Ja, genau. So, selbe Melodie. Mhm. Einzige, was ich jetzt verändert habe, ist, dass der Grundton, der da drunter liegt, ein anderer ist. Quasi der Akkord, der da drunter liegt. Ich habe jetzt nur einen Ton gespielt, aber es impliziert einen Akkord. Mhm. Der Akkord, der da drunter liegt, war nicht mehr C-Dur, sondern war jetzt in dem Fall beziehungsweise A-Moll, genau.
Ist das dann, A-Moll, wollte ich gerade sagen. Das
genau, das, ja. Genau, und das ist jetzt definitiv nicht mehr die C-Dur-Tonleiter, sonst ist definitiv die A-Moll-Tonleiter. Ja. Auch, das heißt, und das ist das, was der Fabian vorhin meinte, nicht die Tonleiter, die wir über den Akkord spielen, bestimmt die Tonleiter, sondern der Akkord, der da drunter liegt. Und dazu kommen wir später, wenn wir noch ein bisschen genauer reingehen in die Verwirrungen von der Kirchentonleiter. Aber das kannst du zum Beispiel mit jedem Ton machen, der in der C-Dur-Tonleiter drin ist. Also ich könnte auch hingehen.
Also Drop D?
Selben Töne.
Drop D?
Tatsache, ich bin
Drop D. Ich wollte gerade sagen, es klingt so dorisch. Ich hab gar nicht, nicht mehr nach Phrygisch.
Ich habe mir auch beim Spielen, habe ich mir auch
gedacht. Ich habe es gesehen in deinen Augen. Ich denke so, hä? Guter Test.
Warum zum Fick ist denn meine Jazzgitarre in Drop D? Was hatte ich denn
Hast du vielleicht Drop D Voicings gelernt? Ho, 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 ho. Schlechter Witz.
Es ist so. Ich habe eigentlich die tiefe E-Seite anschlagen wollen und habe beim Spielen gemerkt, Moment, das klingt nicht phrygisch, weil das wäre der Name von der Tonleiter, die auf E setzt, sondern es klingt dorisch. Und da hat Fabian richtig gemerkt, stimmt, ich bin ja ein Drop D. Also ihr merkt, ich kann die Töne verändern, die da drunter liegen, und verändere dadurch automatisch die Stimmung. Ich muss die Sache wieder weglegen. Ja. Die Stimmung von der Melodie. Also die Melodie, die wir oben haben, bestimmt nicht zwangsläufig die Stimmung, sondern es sind die Akkorde, die da drunter liegen, die letzten Endes die Stimmung bestimmen.
Und ich glaube, das ist für viele schon der Schlüssel, wenn man sich mit den Notes auseinandersetzt.
Das ist abgefahren. Ja, jetzt das mal so zu hören, ist das, das ist ja mega. Da muss man gar nicht mehr viel lernen. Man muss einfach nur anders anfangen.
Genau, weil die Problematik, die dabei rauskommt, ist, und das ist das, was vorhin Fabian mit Peter Fischer meinte, ich habe mit Peter Fischer auch damals in unserer legendären Peter Fischer-Folge ein bisschen drüber diskutiert, ich habe es mal angesprochen, ist, dass er zum Beispiel hingegangen ist, und wir haben ja zum Beispiel 7 Fingersätze für die Tonleiter auf dem Griffbrett, immer jeweils starten mit einem anderen Ton auf der tiefen E-Seite. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die C-Dur-Tonleiter nehme, dann habe ich einen Fingersatz, der startet im 8. Bund auf der E-Seite auf dem C. Ich habe einen Fingersatz, der startet im 10. Bund auf der E-Seite. Ich habe einen Fingersatz, der startet im 12. Bund mit dem Zeigefinger quasi. Jetzt zum Beispiel bei 3 Note per String, da ist dann immer der Zeigefinger. Und er ist halt hingegangen und hat diesen einzelnen Fingersätzen die Bezeichnungen der Modi gegeben. Also hat gesagt, ja, wenn du im 10. Bund startest mit Zeigefinger und dann 3 Note per String spielst, also 10, 12, 13, 10, 12, 14, 10, 12, 14, 10, 12, 14, 12, 13, 15, 12, 13, 15, dann hast du die dorische Tonleiter. Und das stimmt halt nur so zum Viertel, weil du kannst diesen Fingersatz nehmen und kannst aber einen C-Dur-Akkord drüber haben, dann hast du nicht die dorische Tonleiter. Dann hast du nach wie vor die C-Dur-Tonleiter, obwohl du diesen Fingersatz nimmst. Und das ist so ein großer Punkt der Verwirrung bei mir früher gewesen, aber auch bei vielen Schülern, die ich kannte, dass die sich gedacht haben, boah, ich spiele gerade dorisch, nur weil ich diesen Fingersatz spiele. Nein, du spielst gerade nicht dorisch, nur weil du diesen Fingersatz hier nutzt. Du spielst nach wie vor Dur, weil nach wie vor ein C-Dur-Akkord im Hintergrund gesetzt ist als der Akkord durch den anderen Gitarristen oder durch den Bassisten oder durch den Pianisten. Nicht durch den Schlagzeuger, die machen keine Musik, die machen nur Krach, aber durch die anderen normalen Instrumente. Normale Instrumente, also was im Hintergrund passiert, bestimmt letzten Endes den Modi, den wir haben. Wenn bis zu einem gewissen Grad. Wir kommen später auch noch über zu modularem Improvisation wahrscheinlich hin. Da ist das so ein bisschen, wo ich vorhin Fabian auch gesagt habe, da müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht widersprechen.
Ja, klar.
Aber dazu kommen wir am Ende. Ich würde aber einfach mal sagen, der Einfachheit halber, lass uns doch mal durch alle Modi durchgehen. Ich würde ganz gerne mal mein System kurz zeigen, wie ich das mache. Mhm. Und Fabian, dann kannst du später auch noch auf dein System reingehen. Robin, na, du hast dich zufällig gerade zwei Stücke Papier bei dir und ein Stift.
Ja. Sehr gut, gut vorbereitet, der Mann.
Oh mein Gott, Papier.
Test.
Ich bin der Ziele. Ich guck mal.
Für unsere Zuhörer da draußen und Zuhörerinnen da draußen, ihr könnt natürlich auch hingehen, euch mal kurz zwei Stück Papier holen und einen Stift. Ich will die ganze Zeit sagen, zwei Stifte und ein Papier. Das macht keinen Sinn. Zwei Papiere.
So viel zum Paperless Office, Leute. Das geht ja gar nicht. Diese Musiker, naja, die sind ja rückläufig hier. Also.
Naja, aber handschriftlich ist nachgewiesen, lernt man halt leider besser, als wenn man sich Dinge am Computer aufschreibt.
Ja, ich hatte gerade schon ein paar Sachen auf dem iPad aufgeschrieben, was ich ausprobieren möchte.
Also, und zwar, auf dem einen Papier gehst du hin und schreibst in der vertikalen, also horizontal schreibst du die C-Dur-Tonleiter hin, C, D, E, F, G, A, B, C. Mit ein bisschen Platz dazwischen. Wir gehen jetzt mal wirklich ganz genau im Detail rein. Bisschen also, Platz zwischen den einzelnen Buchstaben, genau, horizontal. Fängst oben an. Aber auch so, dass es am Ende nicht abschließt. Also hab auf der rechten Seite vom Papier noch ein bisschen Platz, dass wir dort nämlich dann die Namen der Kirchentonleiter hinschreiben können.
Na, 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 na.
So. Und das machst du jetzt darunter bitte, aber startend auf jeden Ton. Ohne, dass du den Ton veränderst, also es kommen keine Kreuzchen oder keine Bs hinzu, sondern du machst darunter dasselbe, nur startend auf dem D, von D bis D, darunter von E bis E, F bis F, G bis G. Und währenddessen du das machst, frage ich den Fabian. Fabian, gibt's einen Song der Woche? Hast du diese Woche ein Stück
Woche?
Musik gerne gehört?
Wow, okay, guter Hinweis, boah. Müsste ich jetzt lügen, ehrlich gesagt. Nee, ich habe erstaunlich wenig Musik gehört. Erstaunlich wenig Musik gehört, leider. Okay, ich nehme von Andy Timmons Groove or Die.
Oh, ziemlich geiles Stück. Schöner Song. Ja.
Das ist ein geiles Stück. Was ist denn dein Lieblingssong?
Mein Song der Woche. Was habe ich diese Woche ganz gern gehört? Ich höre aktuell für unsere, ich sag mal, progressiven Death Metal Fans da draußen, höre ich aktuell ganz gerne eine Band namens Crescendium.
Okay.
Die sind sehr cool. Die machen sehr coolen progressiven Death Metal. Ansonsten, was habe ich noch so die Woche gehört? Klar, jetzt die Songs für die Stücke für die Tour, die ich vorbereiten muss.
Wie viele sind das? Wie viele hast du jetzt vorbereitet?
Ich kannte die ja schon. Das ist also nur Muscle Memory wiederholen und halt drauf aufpassen, dass ich auch alle Songs übe und nicht
auch davon, die nicht auf der Setliste stehen.
Aber insgesamt, ich meine, wir sind ja Headliner, wir spielen ja am längsten am Abend. Ich glaube 20 Songs oder so.
Okay. Ist auf jeden Fall schon ordentlich.
Genau, lass ich kurz gucken. Robin, du meldest dich einfach, wenn du durch bist, ne?
Ja.
Kein Stress.
Ja.
No pressure.
17 Songs, ja, genau. Genau. Die gehen ja zum Glück alle so weit. Also ich habe ja meisten von denen jetzt auch in den letzten Shows schon gespielt.
Ja gut, einfach Routine das wiederholen.
Das ist einfach Routine, Muscle Memory. Aber die kommt ja auch mit der Tour. Das ist ja auch immer das Lustige bei Tourneen. Ja. An der letzten Show spielst du am besten quasi.
Ist so.
Weil du hast halt dann quasi ganz viele Proben vorher.
Genau. Jeden Abend eine Wenn man Probe. Die sonst nicht hat, einmal die Woche oder irgendwie alle zwei Wochen mal, ist das schon wichtig. Obwohl es manchmal auch ganz geil ist, wenn du tatsächlich mal zwei, drei Wochen nicht probst und dann völlig frisch da dran gehst. Zwei, drei Wochen gehen ja.
Ja,
auch,
ne? Absolut.
Wenn du jetzt irgendwie zwei, drei Monate, dann sprechen wir schon wieder von anderen Situationen.
Das auf alle Fälle.
Heikel enden.
Mein Tipp, Disarie von Synestia.
Okay. Synestia. Okay.
Absolut abgefahrener,
der Name,
böser, keine Ahnung was.
Schlager.
Nee.
Alles gut. Okay, Robin, du hast runtergeschrieben alles?
Ja.
Sehr gut.
So, jetzt nimmst du das zweite Blatt Papier und machst in dem zweiten Blatt quasi eine Tabelle, bestehend aus zwei Spalten. Also einmal in der Mitte, von oben bis unten durch und machst quasi eine Tabelle. Und dann kommt auf die eine Seite, schreibst du oben als Überschrift.
So ein
Genau.
Okay.
So ein Jesuskreuz nach unten hin, genau. Und dann schreibst du auf die linke Seite oben drüber Dur.
Mhm.
Und auf die rechte Seite Moll. Wird sich später alles zeigen, wofür das gedacht ist.
Moll.
Genau. Wird Dur. Mal zwei.
Moll.
Genau. So. Jo, Moll. Die C-Dur-Tonleiter haben wir ja schon wirklich ausgiebig besprochen. So. Da wissen wir ja, okay, wir wissen, wo die Halbtonschritte sind. Wo sind die Halbtonschritte in der C-Dur-Tonleiter, Robin?
Was?
Wo sind die Halb- und Schritte?
Was? Ey, das weißt du nicht auswendig. Frag mich sowas nicht, ist noch zu früh.
Zwischen 3, 4.
Ja, 3, 4 und.
3, 4, 7, 8.
7, 8, oder?
Ja. Natürlich, natürlich.
Natürlich, danke, Justin.
Sehr gut, sehr gut. So, und jetzt der erste Schritt, den wir machen, ich mache ihn ganz gerne, auch wenn er später nicht mega, nicht so relevant wird, aber ich mache ihn immer noch ganz gerne. Wo sind die Halbtonschritte, wenn wir jetzt bei D starten?
Sind ja verschoben. Ist doch genauso, oder? Ach nee, Quatsch. Dann also ein verschoben. 5.
Genau.
5, 6.
Nee.
Nee. Quatsch. 5. Nee. 1, 3, 4. Nee, 4, 5.
Nee.
Ach, schade. Ich dachte, ich könnte das direkt hier ableiten. Aus meiner Tabelle hier.
Nee, aber du hast schon richtig mit. Es ist um 1 versetzt. Wenn 3, 4, 7, 8 ist. Ja. Dann kann, was ist dann minus 1? Was ist 3 minus 1?
Ach so, das und ist ja minus, stimmt. Das geht ja nach unten. Dann ist es 2, 3, 6, 7.
Korrekt, korrekt, sehr gut.
Alter, warum haben wir das nicht bei der Folge gemacht, als wir uns das auseinandergenommen haben? Wir hätten das mal so aufschreiben sollen.
Ja, aber da haben wir ja noch keine Modes gemacht. Da ging es ja darum, dass wir das System der Halbtonschritte beibehalten, aber halt einen anderen Grundton setzen. Und dadurch kommen ja andere Tonleiter, dadurch kommen ja die Vorzeichen. Jetzt verändern wir das System und behalten natürlich die Noten gleich, aber das System in sich wird verändert. Also wir haben beim zweiten, beim D-Starten 2, 3, 6, 7. Genau beim dritten haben wir, wenn wir auf E starten.
1, 2.
Ja, 1, 2 und?
5, 6.
1, 2, 5, 6. Beim F startend.
Minus 1.
Da musst du quasi von hinten wieder anfangen. Ich mach's mal ein bisschen schneller, weil Zeit und so auch. 7, 8, 3, 4.
7, 8, 3, 4. Okay.
Ah, nee, Quark. 7, 8, sorry. 7, 8, 4, 5. 7, 8, 4, 5. Fabian hat schon geguckt.
Ehrlich gesagt, mit diesen Halbtonschritten habe ich jetzt nicht so schnell drauf. Ich mach das in Intervallen. Aber es ist wichtig.
Ich mach's immer noch mal ganz gerne. Es ist nicht mega wichtig, aber ich mach's mal ganz gerne. 7, 8, 4, 5 beim F startend. Beim G startend ist es 6, 7, 3, 4.
Ja.
Beim A startend, das kennen wir ja, das ist ja unsere Molltonleiter um A startend, 2, 3, 5, 6. Und beim H haben wir 1, 2, 4, 5. Beim B startend.
Sorry, rufen Sie jetzt an, die Telefonnummer wurde bereits genannt.
Genau. Verschlüsselt.
So, was ich jetzt ganz gerne mache ist, ich gehe jetzt ganz gerne durch und wir fangen jetzt mal beim D an und wir möchten erstmal ergründen, ob das in die Kategorie Molltonleiter oder Durtonleiter fällt. Wie finden wir das raus? Was ist das Intervall, wenn du dich an letzte Folge erinnerst, was dafür essentiell ist, ob etwas Moll oder ob etwas Dur ist?
Was, ein Ganz- und Halbtonschritt irgendwie, diese Geschichte?
Nee, es geht jetzt um Intervalle. Es gibt ein bestimmtes Intervall in unserer Intervallstruktur, was aussagt, ob etwas Moll oder Dur ist. Und nur eins, kein anderes. Und gibt nur diese Zeile. Das sagt, ob etwas Moll
oder Dur ist. One and only.
Welches ist das?
Lernen sollen.
Vielleicht hilft es, wenn du weißt, wie ein Du-Akkord aufgebaut ist.
Siehst du, das haben wir haben noch keine Akkorde gemacht.
Egal, das kommt nächste Folge. Ja. aber wir spoilern dich mal, Fabian, was ist es? Welches Intervall ist das? Das
ist die Terz.
Genau,
also die drei.
Der dritte Ton, der dritte Ton in einer Tonleiter sagt, ob etwas Moll oder Dur ist. Wenn es die kleine Terz ist, ist es Moll. Wenn es die große Terz ist, also 4 Halbtonschritte, ist es Dur. Was haben wir jetzt beim D? Weil zum einen, was ist vom D aus der dritte Ton erstmal? Lass uns den erstmal erfassen.
Mit Halbtonschritten.
Gibt es einen ganz einfachen
Tipp, Robin? Geh erst mal die Buchstaben durch.
Geh die durch?
Genau. F, genau, D, E, F ist der dritte Ton. Und jetzt gilt es herauszufinden, ist das eine kleine oder eine große Terz? Also sind es vom D zum F 3 Halbtonschritte oder sind es 4 Halbtonschritte?
Sind 3.
Also ist es eine kleine Terz und es ist Moll.
Ganz schön mollisch.
Ach ja, drei Töne, nicht 4. Genau.
Ja. 3 Halbtonschritte, kleine Terz ist Moll. Genau. Das heißt, das können wir schon mal verorten als eine Molltonleiter. Und was ich jetzt von dir machen möchte, ist, und ich bin mal gespannt, ob Fabian das ähnlich macht oder was er da dann anders macht, kann er gleich sagen, ist, dass du jetzt mal diese Tonleiter nimmst, D, E, F, G, A, B, C, D, und die mal von ihrer Intervallstruktur vergleichst mit unserer A-Moll-Tonleiter. Die A-Moll-Tonleiter kennen wir ja schon. Wir kennen ja auch die Intervalle in der A-Moll-Tonleiter. Die Intervalle, die wir in der Molltonleiter haben, ist große Sekunde, kleine Terz, große Quarte, große Quinte, kleine Sechste, kleine Septim. Und jetzt möchte ich, dass du mal jeden Ton von der D-Tonleiter, also startend auf D, D, F, G, A, B, C, D, nimmst und mal jedes Intervall checkst und guckst, ist es gleich wie mit den Intervallen, die wir haben, wenn du auf A startest. Also wir fangen mal an, D auf E. Ist was für ein Intervall? Wie viele Halbtonschritte?
D auf E sind zwei.
Zwei Halbtonschritte, also eine?
Wie? Sekunde?
Genau, eine Sekunde. Yes. Genau, sehr gut, eine große Sekunde. Groß. Haben wir A auf B, wie viele Halbtonschritte ist das? Jetzt vergleichen wir wieder mit unten. Wir gehen quasi switchen immer zwischen diesen beiden Tonleitern.
Okay, A auf B.
Auch eine Sekunde.
Ja, ist auch eine Sekunde, ne?
Also da ist kein Unterschied. Super. Ja. D auf F haben wir schon gesagt, kleine Terz. Ist A auf C auch eine kleine Terz? Kann man jetzt schon mal auflösen, weil wir gesagt haben, es ist die Molltonleiter. Ja, ist eine kleine Terz. D auf G. Wie viele Halbtonschritte haben wir da und welches Intervall ist das dann letzten Endes?
Was hatten wir hier? Auf F.
Ganz kurze Frage an dich, Justin. Ja? Wenn du das mit den Schülern machst, machst du das mit der Gitarre? Nicht rein theoretisch?
Doch, ich mach das erstmal rein theoretisch.
Tatsächlich?
Ich mach das erstmal rein theoretisch. Krass. Willkommen.
Ja, das mache ich zum Beispiel nicht.
Ist das eine Quinte?
Nee, ist keine Quinte.
Habe ich mich verrechnet?
Ja. Ah. Wir kommen gleich noch zur Gitarre, genau, ja.
Okay.
Also ich mach das erstmal rein theoretisch.
Okay.
Ich
mach
das erstmal ganz trocken.
Drei.
Ich finde die Gitarre da ein bisschen unübersichtlich manchmal vom visuellen.
Ja, besser wäre Klavier, Tastatur, ne?
Klavier ist einfacher. Und da hast du halt, wenn du es auf dem Blatt Papier hast, hast du halt wirklich das in den Buchstaben ganz gut stehen. Erstmal verstehen.
Vielleicht baue ich das auch mal ein. Gute Idee. Ja.
Das sind 7 Halbtöne.
Von D auf G.
Ach nee, auf G sind 5. Ja, ja. Bin ich richtig, ne? Also, aber dann war ich doch richtig mit der Quinte, oder?
Nee, aber 5 Halbtonschritte sind keine Quinte.
Ach, verdammt, stimmt.
Der fünfte Ton von
der fünfte Quinte. Ton ist eine Quinte.
Aber 5 Halbtonschritte ist keine Quinte. Sondern,
was hieß das, Robin?
Ja, jetzt habe ich meinen Spickzettel vom letzten Mal nicht dabei.
Okay,
was? Du weißt, dir mal, löst mal auf.
Wir lösen es auf, es ist die Quarte. Ach, haben wir, und jetzt dasselbe vom A aus gesehen. Ja. A auf A, B, C, D, E, A, B, C, D. Sind das auch 5 Halbtonschritte?
Eins.
Der arme Robin. Muss richtig arbeiten.
Ja, ich versuche das Griffbrett im Kopf zu haben.
Ja, Logo. Verstehe ich.
Da macht das Griffbrett sehr viel Sinn, finde ich. Gerade wenn man so mit A startet, weil dann hast du 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. Da ist dein D. Also sind's
5, 6. Aufs G hast du gesagt, ne?
Nein, auf D. A auf D.
Ach so, A auf D. Also 1, 2, 3, 4, 5.
Auch 5 Halbtonschritte, ist derselbe, ist dasselbe
das
Intervall.
Das gleiche Intervall, genau.
Das gleiche Intervall wie eine Quarte, genau. Also ich muss jetzt hier ein bisschen durchrushen, leider Gottes.
Ja, alles gut, ich muss mir das eh nochmal.
D auf A haben wir bei 7 Halbtonschritte, A auf E, also der fünfte Ton in der A-Molltonleiter, auch 7 Halbtonschritte ist gleich. So, und jetzt kommt der spannende Punkt, den will ich, dass du den jetzt mal machst. D auf B. D auf B. D. Wie viele Halbtonschritte haben wir da?
D auf B. 1, 2. Also Quatsch, wir hatten hier auf G hatten wir 7 Halbtonschritte. G ist 8.
Fabian guckt das
D auf B? Überleg nochmal bitte.
Wir sind doch in der Molltonleiter. Ich glaube, er hat D auf G gerade gesagt.
Nee. Ich glaube, du meinst was anderes. Meinst du jetzt Dorisch oder? Moll.
Nee, ich rede von Do.
Weil ich wollte gerade sagen, ionisch, das kann
vom
nicht
D ausgegangen, ne?
Also genau. Nee,
dann ist alles richtig.
Also, wir haben ja die Töne D,
die Quarte, jetzt
beim Robin da stehen, haben wir G. D, E, F, G, A,
B, C. Stimmt, wir sind bei Do, wir sind gar nicht. Ja, klar.
1, 2, 3, 4. Also hat man 7 plus 4 sind 11.
11 Halbtonschritte ist nicht richtig.
Mann, ich kann nicht zählen. Ich mach zu viel mit dem Computer. Ihr habt recht, ich muss mir aufschreiben. Eindeutig. Warte mal. Aber wenn ich jetzt die Quarte habe auf D bis G, dann sind das ja.
Mach's dir doch ein bisschen einfacher. Ja? Die leere D-Seite ist 0. Auf welchem Ton, auf welchem Bund auf der D-Seite haben wir das B?
Alter, ey. Auf welcher?
Welchem Bund auf der D-Seite ist das B?
Auf der D-Seite ist. Alter. Ich bin voll.
Wo ist denn das überrascht. A? Wo ist denn das A auf der D-Seite?
Ja, das ist auf dem zweiten. Nee.
Das ist E.
Jetzt war ich auf der G.
Ja. Okay, weil Robin,
wir
ziehen mal gemeinsam durch. D auf Dis ist ein Halbtonschritt.
Ja.
Dis auf E ist ein zweiter Halbtonschritt.
Zwei.
E auf F ist ein dritter Halbtonschritt.
Ja.
F auf Fis ist ein vierter Halbtonschritt. Fis auf G ist ein fünfter Halbtonschritt. G auf Gis ist sechs Halbtonschritt.
Richtig.
Gis auf A ist sieben Halbtonschritt. A auf A ist acht Halbtonschritt. A ist auf B ist neun Halbtonschritte. Genau.
Wo hatte einfach ich denn meinen Denkfehler?
Ja, nicht denken, zählen.
Aber krass, so mit diesen Halb- und ganzen Schritten habe ich
es nie gemacht. Na, ich bin da heute auch noch nicht so wach.
So, aber auch gut. Nicht gut. Und die neuen Halbtonschritte ist was für ein Intervall? Du hast jetzt deine Tabelle nicht vor dir, ne?
Ich habe meine Tabelle nicht vor mir.
Oh, genau, die Leute, die fleißig die Intervallfolge gehört haben und natürlich die Tabelle mit dabei haben, sehen natürlich direkt, das ist die große sechste, neun Halbtonschritte. So, jetzt gehen wir aber wieder zum A. Jetzt Achtung, wir dürfen das A nicht vernachlässigen. Wir gehen wieder auf die Tonleiter, die mit dem A startend ist, und gehen da dann jetzt mal zum sechsten Ton und zählen da die Halbtonschritte.
Also A ist zwei?
Eins.
Eins.
A auf A ist ein Halbtonschritt.
Eins, ja. Ich bin heute. Auf B sind zwei.
Ja.
B. Auf C sind drei.
Drei, ja.
C und C ist zwei, vier, fünf. Auf D.
Ja, auf D sind fünf, genau.
Fünf, sechs, sieben. Auf E. Sieben auf
Korrekt.
E.
Korrekt.
Acht auf F.
Genau, gut. Yes. F ist der sechste Ton. Ja. Da haben wir es. Und das ist der wichtige Punkt bei den Kirchentonleitern. Wir haben, wenn wir auf D startend, haben wir eine Molltonleiter, aber es gibt einen Ton, der anders ist, nämlich der sechste Ton. Der sechste Ton ist, wenn wir auf D startend, wenn die C-Dur-Tonleiter, wenn wir keinen Ton verändern, aber wenn wir einfach auf dem D starten und wir haben weiterhin die Töne D, E, F, G, A, B, C, D, dann ist der sechste Ton 10 Halbtonschritte. Wenn wir aber auf A starten, ist der sechste Ton 9 Halbtonschritte. In Intervallen genannt haben wir, wenn wir auf dem D starten, eine Molltonleiter mit einer großen Sechste. Und wenn wir auf A starten, haben wir eine Molltonleiter mit einer kleinen Sechste. Hm. Und dieser Ton, dieser eine Ton, der das verändert.
Verändert die Welt.
Das ist der Ton, wow, das ist ein anderer Planet.
Ja.
Ich sehe das immer so, die Kirchentonleitern ist ein Sonnensystem. Und der Ton oder die Tonleiter startend auf dem D ist so ähnlich vom Planet her wie die Tonleiter startend auf dem A, aber anders. Ein Ding ist anders, nämlich der sechste Ton. Und das ist auf D startend ist die dorische Tonleiter. Nicht auf D da startend, sorry, ich verkonkretisiere das. Eine Molltonleiter mit einer großen Sechste ist die dorische Tonleiter. Die gibt's natürlich jetzt nicht nur auf D startend. Die gibt's auch auf E startend, auf F, auf Gis, auf A ist. Die kannst du auf jeden Ton setzen. Dann kriegst du natürlich Vorzeichen mit rein, Kreuzen oder Bs, je nachdem. Aber du weißt immer, und das ist das Wichtige, die Struktur. Du weißt immer, es ist eine Molltonleiter mit der großen Sechste. Deswegen schreibst du jetzt hinter die Tonleiter, also hinter deine Tonleiter, deine Buchstaben schreibst du dorisch und schreibst in die Tabelle rein unter Moll, dorisch, mit Gr 6 schreibe ich immer dahinter, damit man weiß, okay, dorisch ist eine Molltonleiter mit großer Sechster.
Ist zum Beispiel auch das Charakterintervall, würde ich mal so sagen.
Ja, genau, das ist das Intervall, was ausmacht, warum eine Kirchentonleiter so klingt, wie sie klingt. Und es ist, bis auf eine Ausnahme haben wir immer quasi entweder eine Tonleiter, die man auf Dur oder Moll beziehen kann. Da muss man dann halt gucken, wie bestimmt man die Terz. Und dann gibt's immer noch einen weiteren Ton, der ein bisschen anders ist. Und ich würde da jetzt ganz ungern schon zu viel verraten drüber, sondern ich würde ganz gerne einfach als Hausaufgabe mal mitgeben auch, bevor wir mal jetzt auch ans Instrument wieder rangehen, dass die Leute, die ZuhörerInnen da draußen, dass die das halt auch mal mit dem Blatt Papier mal vollständig machen und der Robin auch, dass man das halt einfach mal als kleine Hausaufgabe
das
durchmacht, dass man hingeht und sagt, genau dasselbe Prinzip jetzt mit E. Ich sag nochmal kurz den Arbeitsvorgang. Bei E, wir gucken zuerst, ist es Moll oder ist es Dur? Und wenn wir sehen, es ist Moll oder Dur, wissen wir, wir vergleichen es entweder mit der Tonleiter startend auf A, weil das ist halt unsere gesetzte A-Moll-Tonleiter, die kennen wir ja. Oder wir vergleichen es, wenn wir sehen, es ist Dur, mit der Tonleiter startend auf C, weil das ist unsere Dur-Tonleiter, die kennen wir. Das sind einfach die beiden Tonleitern als Referenzpunkt. Und dann gucken wir, welches Intervall ist anders. Okay. Welches Intervall ist anders? Und dann können wir dem zuordnen und wissen, das eine ist eine Molltonleiter mit großer Sechste, das andere ist eine Dur-Tonleiter mit kleiner Septim, das ist eine Dur-Tonleiter mit dies, das und mit jenem und diesen, das. Fabian hat am Anfang der Folge auch schon eine genannt. Und dann weiß man, okay, das sind Kleinigkeiten, es ist eine Note, die sich verändert, aber die Auswirkungen sind gravierend. Die sind wirklich, wirklich stark vom Klang und die machen so viel aus und werden so oft benutzt in als entweder so ein bisschen als Klischee-Sachen, gerne als Stereotypen. Es gibt eine Tonleiter, die phrygische, die wird immer ganz gerne als so dieses arabische Stereotyp benutzt.
Spanische.
Das nehme ich aber gern.
Unbewusst. Dorisch ist. Ja. Dorisch hat so ein bisschen so einen sehr ambivalenten Klang. Dorisch gibt es entweder oft so als, ich sag mal, nordisch-schottische Musik, was so ein bisschen daher kommt, weil der Dudelsack zum Beispiel, der ist so konzipiert, dass er viel in Dorisch spielt. Du hast beim Dudelsack ja einen Ton immer im Bassbereich und dann deine limitierten
Töne, die du rüber spielst. Hast du mal gespielt? Mal angeblasen?
Nee, aber ich hab mich mal damit auseinandergesetzt. Ah, okay. Deswegen hast du halt bei Dorisch viel diesen diesen Highlands
kind of Sound. Ich dachte mal, das wäre dieser typische orientalische Sound, wäre irgendwie phrygisch oder sowas.
Ist er, haben wir auch gesagt.
Ja.
Das Dorische war ja gerade bezogen so auf eben Mittelalter, Nordisch, Irland, Schottland. Aber was halt auch immer Dorisch ist, oder sehr, sehr viel Dorisch ist, ist halt, oh Gott, jetzt mit dem Drop D-Funk. So, die Gitarre ist absolut
nicht. Keiner hat die Akkordfolge öfter benutzt als Santana zum Beispiel.
Ja, genau. Dorisch ist doch so das ganz klassische, funkige, wird viel im Jazz benutzt, weil halt eben Dorisch, und das ist dann auch ganz interessant zu sehen, ist zwar eine Molltonleiter, hat aber einen sehr weichen Charakter. Mhm. Durch diese große
fröhliche Sechste. Moll.
Genau, ist so ein bisschen das fröhliche Moll. Es ist weniger dramatisch durch die große Sechste. Es ist ein bisschen offener, ein bisschen freier. Ein bisschen leichter, sage ich mal.
Was du zum Beispiel gut hören kannst, ist hier bei dem.
Ja, oh ja.
Pink Floyd, Shine on Your Crazy Diamond.
Da kommt er wieder.
Shine on Your Crazy Diamond.
Ganz typisch.
Genau.
Zumindest genau, der Teil.
Auch durch.
Der Teil.
Große Sechste, Moll, Kontext
ist drei Töne durch. Und man erkennt es sofort, ne? Ich finde das so abgefahren.
Und das hast du quasi für jede Tonleiter. Auf jeder Tonleiter hast du, oder so gut wie jeder Tonleiter, hast du einen Ton, der anders ist, verglichen als Referenzpunkt zu unserer normalen Dur- und Moll-Tonleiter. Und das bringt eben den Charakter dieser diesem bestimmten Modi mit rein. Es gibt eine Ausnahme, die allerletzte, auf dem B startend, das Lokrische. Die hat zwei Töne, die anders ist. Nur damit ihr das
im Hinterkopf habt. Ist sowieso sehr anders.
Gibt es zwei Intervalle, die anders sind als ich sag mal, als die Molltonleiter, wird aber auch sehr wenig gespielt. Vielleicht machen wir da halt einfach mal nochmal eine zweite Folge auch zu, auch wenn Robin dann die Tabelle fertig gemacht hat und so.
Und ja, ich glaube, das macht Sinn. Da gibt es noch so auch viele Sachen.
Ja. Das ist schon relativ tief, ne?
Was? Also
find ich.
Achso, du meinst tief jetzt im Sinne von der Ebene,
dass man erstmal reingehen kann. Genau. Ja, weil wenn man jetzt auch mal guckt, was für Songs da gibt, ich habe gerade mal ein bisschen geschaut.
Da wäre ich sehr vorsichtig mit diesen Songs, weil es gibt kaum Songs, wo ein Mode komplett vertreten ist. Meistens ist es immer ein Mix oder es sind spezielle Sektionen. Ne? Also ich glaube, dass...
Also um halt auch nochmal eine gewisse andere Spannung aufzubauen dann innerhalb des Songs. Ne?
Ja, genau. klar.
Also so ein, ich sag mal, einen
Das war früher auch so ein Ding, als ich diesen Mode so ein bisschen entdeckt habe, war auch so ein großer Fehler von mir, dass ich immer gesucht habe, ja Mensch, da muss doch ein Song von Anfang bis Ende dann in dem Mode sein. Ne? Und Musik funktioniert halt nicht so. Ne? Das sind halt so kurze Momente und da hört man dann zum Beispiel, okay, das ist jetzt dorisch oder das ist lydisch oder weiß der Geier was.
Ja, es gibt ja Songs oder auch dann Jazzbereich-Songs, wo sich das ja am Stück verändert, sag ich mal auch. Wo du zum Beispiel eine Solo-Section hast, da hast du die ersten vier Takte in dem einen Modi, die nächsten im anderen Modi. Oder dann halt eben das sogenannte unitonale polymodale System. Das bedeutet, jetzt geht's ein bisschen in die modale Musik rein. Naja, du kannst jetzt zum Beispiel, kannst du ein Stück haben, das ist zum Beispiel, beginnt in D-Dorisch und geht dann rein in D-Lydisch. Und geht dann rein in D-Phrygisch. Da behalten wir den Grundton ist gleich. Aber die komplette Struktur darüber verändert sich. So, dann hat's, in dem einen hat's die Töne D, E, F, G, A, B, C, D. In dem anderen hat's die Töne D, E, Fis, Gis, A, B, Cis, D. Und so weiter und so fort. Und es ändert sich halt die Struktur drumherum und der Klang drumherum, aber der Grundton bleibt gleich. Das nennt sich dann unitonal, also ein Ton, polymodal, mehrere Modi drauf. Es gibt aber auch zum Beispiel polytonal, unimodal, dass du halt zum Beispiel sagst, okay, du hast einen Part im Stück, der ist in D-Phrygisch, dann der nächste Part ist in E-Phrygisch, dann hast du einen Part, der ist in G-Phrygisch, also dass du den Modi und den Klang darüber beibehältst, das ist Metal, wird das ganz gerne ganz oft so gemacht, aber der Grundton verändert sich. Das kommt halt im Metal viel durch, ich sag mal eben, die Modulation, dass du halt einen Riff nimmst zum Beispiel und das spielst du auf der E-Seite und dann spielst du es auf der A-Seite, das Riff. Dann hast du quasi polytonal, aber unimodal. So, wie gesagt, ganz klar, du hast einen Riff auf der E-Seite mit leerer E-Seite und nimmst denselben Fingersatz und dasselbe Riff. Warte, ich versuch's zu demonstraten.
Demonstrate mal.
Irgendwie, du hast keine Ahnung was, irgendwie. Ganz simpel Riff. Erster Bund, dritter Bund, fünfter Bund ist quasi E-Phrygisch jetzt so. Und ich nehme dasselbe Riff und mach das halt auf Starten auf der A-Seite. Ist dann A-Phrygisch. Also dass der Modi bleibt derselbe, beides phrygisch, aber das eine ist halt auf E. Gott, das ist echt ein Riff, wie wenn 14-Jährige das erste Mal einen Riff schreibt.
Scheißegal, es geht ja um das Demonstrieren.
Es geht ums Demonstrieren. Genau, also so kann man halt zum Beispiel mit den Tonleitern spielen. Das ist ein super interessantes Thema, da werden wir bestimmt nochmal eine zweite Folge auch zu machen müssen, weil da werden bestimmt auch einige Fragen hochkommen von den Zuhörern. Das ist auch kein einfaches Thema, aber es ist ein Thema, was super viel Sinn macht, sich mit auseinanderzusetzen. Fabian, wie gehst du denn da sonst noch so weiter? Lass uns das noch zum Ende mit reinbringen, auch so ein bisschen mit, weil du mich ja gefragt hast, gehst du auch ans Instrument und ich tatsächlich erstmal viel auf dem Blatt Papier mache. Wie gehst du denn ans Instrument dann ran?
Erstmal finde ich es sehr interessant, also wenn man tatsächlich auf dem Blatt Papier mal kriegt man noch mal ein bisschen anderen Bezug und muss die Birne auch ein bisschen anstrengen, schadet nicht, also finde ich gut. Ich mache es so, dass ich tatsächlich die Modes auch aufschreibe und einfach die Intervalle aufschreibe. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und von da leite ich dann ab, okay, als nächstes kommt dorisch, 1, 2, B, 3, 4, 5, 6, B, 7 und das mache ich dann mit allen Modes. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dann sage ich zu den Schülern, je nachdem wie fortgeschritten die sind, jetzt machen wir mal alles aus C. Also nicht aus C-Dur, sondern wir spielen C-Dur erstmal, ganz klar. Dann spielen wir C-Dorisch, dann spielen wir C-Phrygisch. Das heißt wirklich, dass man hört über so einen C-Kammerton, das ist wichtig. Also ich arbeite sehr viel mit so Drones, also eine Keyboardfläche, wo die ganze Zeit ein C-Ton läuft, weder Dur noch Moll, nur der Ton. Und dann einfach die Tonleiter eine Oktave vorwärts und rückwärts spielen, um einfach so das Ohr so ein bisschen dran zu gewöhnen. Und vor allen Dingen auch, dass man zum Beispiel im dritten Bund anfängt auf der A-Seite, ja, mit dem ersten Finger, das ist dann der Ton C, und dass du von da aus dann alle Modes einmal durchspielst. Langsam. Bewusst, dass du wirklich sagst, okay, das ist der Grundton, das ist jetzt die Sekunde, wo brauche ich vielleicht eine kleine Sekunde bei Phrygisch und bei Lokrisch, und dass man das einfach mal durchspielt, um so zu erfahren, okay, aha, so klingt es, weil dann hat man leichteren Bezug, finde ich. Ne? Das wäre der nächste Schritt. Also,
Absolut, absolut. Ja, nee, das macht total Sinn, weil man dann auch so ein bisschen wegkommt von dem Gedanken, genau. Das ist ja auch so eine Falle, die schnell passiert, dass es Dorich nur auf D gibt und dass es Phrygisch nur auf E gibt. Nein, das ist ein System, was dahinter steckt, was wieder in Zahlen gesehen werden kann, was du auf jeden Grundton siehst. Also diese abstrakte Sichtweise dann wieder in die Mathematik macht auch hier, so wie bei Tonleitern generell, halt dann sehr, sehr viel Sinn, dass man das dann halt alles wieder mehr in Intervallen und halt dementsprechend mehr an Zahlen sieht und das halt dann übertragen kann auf jeden Grundton sozusagen.
Und ich habe noch, einen kleinen Tipp, wenn man sich mit Modes auseinandersetzt, nicht alle auf einmal. Das ist too much für den Kopf, finde ich. Also ist meine Ansicht. Ich mache es lieber so, vielleicht erstmal die Dur-Modes, dass man erstmal sagt, okay, Dur, weil die meisten sind halt sehr mit Moll vertraut, Gitarristen, ist einfach so, dass man da mal sagt, okay, ich versuche jetzt mal, was für Dur-Modes habe ich denn? Und spiele die vielleicht mal hintereinander und übe die erstmal eine Zeit lang, um das Ohr so ein bisschen dran zu gewöhnen. Mhm. Besonders auch mal über diesen Kammerton C tatsächlich das Intervall mal einfach durchgehend spielen.
Ganz bewusst. Ne,
ganz bewusst anspielen. Auch wenn man erstmal denkt, weil oft, die meisten haben dann das Problem bei Lüdisch mit der Kreuz 4 alleine gespielt gegen das C. Oh, das beißt sich aber so ein bisschen. Ruhig mal machen. Mhm. Das Ohr gewöhnt sich, will sich meistens auflösen. Und das lernt man dann halt auch direkt. Also das Ohr ein bisschen mehr schulen.
Ja. Und dann die nächsten Punkte, die man dann dazu bringen kann, da lass uns da mal in der zweiten Folge drüber reden, ist halt auch, wie kann man Modes als Akkorde darstellen? Mhm. Auch eine sehr wichtige Sache. Wie verändert sich das Konzept der Dominanten durch die Modes? Das ist etwas, was ich letztes Jahr ganz neu gelernt habe. Super interessantes Thema.
Das wüsste ich jetzt auch nicht. Das würde ich gerne wissen.
Ja. Da hatten wir, ich glaube, ich habe mal kurz das angesprochen, aber dass die Dominante eben nicht nur auf der fünften Stufe sein muss, sondern durch die Modes auf anderen Stufen sein kann. Super interessantes Thema. Ich würde ganz gern zum Rauswerfer noch ein bisschen kurz wieder in die musikhistorische Richtung gehen. Aber bevor ich das mache, noch mal kurz aufklären, wie ist es eigentlich dann so, also woher kommen dann eigentlich die Modes? Warum gab es im letzten Jahrhundert so einen Boom an Modes? Aber erstmal jetzt, Robin, noch kurz zu dir. Ja? Bevor wir hier abschließen, gibt es noch essentiellen Fragen, wo du sagst, okay, die hättest du ganz gerne jetzt noch gelöst bekommen oder Verständnisfragen, bevor wir ins Ende gehen von der Folge?
Ich werde mal alle durchgehen auf jeden Fall. Weil das so auf Anhieb, ich muss halt zählen, ne? Und nicht nachdenken. Du hattest recht, das ging einfacher mit zählen. ich glaube, also der Ansatz, dich da reinzuarbeiten, den haben wir ja jetzt hier ganz gut gegeben, glaube ich. Mhm. Hilft mir auf jeden Fall weiter. Ich werde das auch nochmal anhören und mein Struggeln.
Ihr könnt ja auch den Fragebogen nutzen, um die Lösung einzusenden.
Oh ja.
Wir haben ja noch so einen
Fragebogen. Wir haben keinen File-Upload, oder?
Ja.
Haben wir das Abo
da noch? Wir haben das Abo noch, klar.
Natürlich. Einfach in Sonstiges.
Aber genau, stimmt. Ja. Wir haben ja einen Bereich, um Sonstiges. Genau. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr das gerne reinschreiben. Aber auch natürlich auch bei unserem Discord-Kanal vorbeischauen. Das ist quasi unser Let's Talk Guitar-Server. Und dort gibt's immer einen Thread auch zu der jeweiligen Folge. Wenn es da noch Fragen gibt, kann man die gerne reinschreiben. Wie gesagt, wird aber nochmal eine zweite Folge zu geben, wo wir nochmal ein bisschen auch vertiefter in manche Sachen reingehen. Ist ganz kurz, weil ich habe mich lange oft früher gefragt, als ich mich mit klassischer Musik auseinandergesetzt habe, warum ist seit dem 18. Jahrhundert irgendwie nichts mehr in Modes geschrieben worden sind? Warum die eigentlich nie benutzt worden sind, diese Modes dann später? Und dann erst so im letzten Jahrhundert den Boom der Modes gab. Und die Frage lässt sich wieder mit dem guten alten Johann Sebastian Bach beantworten, weil ab dem Punkt, wo die wohltemperierte Stimmung erfunden worden ist und man in der Lage war, Musik zu modulieren in jede Tonleiter rein, dass du von C-Dur in Fis-Dur rein modulieren kannst, waren die Kirchentonleitern, die Modi, erstmal obsolet. Man hat den Klang der Modulation mehr genossen, weil dann kam ja auch die Sonatenhauptsatzform auf, dass du halt quasi ja erste Thema im Grundton spielst, dann das zweite Thema in der Tonleiter der Dominante und so, dass du halt mit solchen Sachen herumspringst und herumspielst. Es wurde immer noch in Modi geschrieben, definitiv, aber wahrscheinlich, glaube ich, nicht bewusst. Also, dass mal hier eine kleine Sekunde vorkam oder dass mal hier eine übermäßige Quarte in einem Dur-Kontext vorkam. Das merkt man, sieht man in der Klassik hier und da schon noch. Ich weiß nicht, wie, also der Komponist wahrscheinlich nicht hingegangen hat sich gedacht, oh, ich mache jetzt ein Stück in Dorisch, sondern nee, man hat sich halt eben mehr auf die Sonatenhauptsatzform, ich sag mal, orientiert und hat dann mehr halt eben in verschiedenen Tonleitern gemacht. Also man hat mehr, jetzt wieder auf die Begrifflichkeit zurückzukommen, man hat mehr polytonal unimodal gedacht. Also man hat wieder so gedacht, dass du halt quasi ein Modi nimmst, Dur oder Moll, und den halt verschieben kannst auf ganz viele Grundtöne. Weil das war vorher früher nicht möglich, durch die Art und Weise, wie die Instrumente auch gestimmt waren. Jetzt war das aber dann so, dass die Modi, die Modes, wieder so ein bisschen eine Revolution bekommen hatten, Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts, erstmal durch die romantische Klassik, durch die Romantik, dann natürlich aber auch durch die neue Musik. Ich meine, in der zweiten Wiener Schule wurde Musiktheorie komplett ins Übertriebene abgeführt mit Arnold Schönberg und der Zwölftonleiter und sowas. Periode war super interessante Periode. Und dann vor allem die wichtigste Person für die Rückkehr der Modi war Miles Davis. Weil Miles Davis hat in den 50er Jahren die Platte, so bin ich blöd, dass ich die gerade nicht weiß, Some Kind of Blue rausgebracht, und hat dort sehr viele Stücke mit dem Bezug auf den Kirchentonleitern in verschiedenen Kirchentonleitern geschrieben. Vor allem halt durch die Arbeit mit seinem Pianisten zusammen. Kam gerade leider nicht auf den Namen.
Ja, ich auch nicht.
War ein weißer Pianist. Und der hat nämlich klassische Musik studiert und hat dadurch die Kirchentonleitern gelernt. Und er hat die Kirchentonleitern und die Modi, warum sie außerdem Kirchentonleiter heißen, keine Ahnung, aber er hat diese Tonleitern dann Miles Davis beigebracht, und Miles Davis hat dann halt eben So What geschrieben. Zum Beispiel So What ist ein ganz berühmtes Stück in Dorisch und eben in Some Kind of Blue, hat viel dann damit gearbeitet. Und das war so der revolutionäre Zug der modalen Musik, so nennt man das, die sich bezieht auf die Modes, auf die Modi. Und dann waren sie auch im Jazz deutlich mehr vertreten. Und dann ging so eben dass du halt eine funktionale Harmonik hast, ging so ein bisschen in den Hintergrund. Also, dass deine Musik auch viel beruht auf eben den Wechsel zwischen Dominante, Subdominante, Tonika, was ja auch noch sehr aus der Klassik kommt, wie früher auch die Klassiker viel gedacht haben, viel in funktionaler Harmonie, ging halt in die modale Harmonie, dass die Harmonie und die Akkorde eben nicht mehr darauf aufgebaut war, sich ineinander aufzulösen, sondern statisch zu bleiben, und dass man halt eben mit den Tonleitern darüber halt eben diese Spannung aufbaut und man halt eben da in anderen Arten von Spannungen arbeitet und halt eben anderen Arten auch wieder vielleicht andere Arten von Funktionen, gehen wir mal nächste Woche drüber ein, mit diesem Konzept, dass sich die Dominante oder die Ansicht, die Dominante, die Interpretation der Dominanten verändert, je nachdem in welchem Modi man ist. Ja, aber nice. kurzer Ausflug noch dazu.
Das ist krass viel Wissen.
Ja, ja.
Ja, also, viel Wissen, ich bin immer wieder beeindruckt.
Ja, es ist, ich meine, ja. Wenn man sich halt dafür interessiert mit 19 und man keine Freunde hat, dann ist man da.
Keine Freunde.
Ich habe immer gedacht, machst du Musik, ne? Dann habe ich mal drauf los.
Ja, Musik machen war ja langweilig. Ja,
Wissen ist Macht.
Du wolltest wissen, wie sie funktioniert.
Ja, ja. Ich wollte ja schon immer nur Theorie lernen.
Ja, ich finde es mittlerweile auch super spannend, sich mal mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Ich meine, Musik man muss es nicht unbedingt können. Man kann ja Musik machen mit dem, was man gelernt hat. So.
Ja,
aber da tiefer reinzugehen und dann vielleicht, gerade auch wenn es in Richtung Songwriting geht oder so, ist das ja eine extreme Hilfe.
Ja, und wenn du dann Songs analysierst, deine Lieblingssongs wirklich mal schaust, okay, und dann entdeckst du halt auch sehr, sehr viele geile Konzepte und Ideen.
Ja, es macht es ja auch wieder einfacher, wenn Justin da seinen Blackout, den nicht gelernten Song auf der Bühne hat und dann einfach sagt, okay, der ist in der Tonart, ich muss das und das drauf spielen und dann bin ich da.
Ja.
Na, das ist halt schon echt geil.
Es vereinfacht alles. Ja. Also, weil auch zum Beispiel, du hörst etwas und kannst dem direkt eine kategorisieren, eine Schublade zuordnen. Weil ich höre was und höre direkt, das ist Dorisch zum Beispiel. Und weiß, okay, wenn ich diesen Klang haben möchte, dann muss ich das und das schreiben. Ich weiß direkt, wie man das kopiert und nachahmt.
Das ist wie in so eine andere Welt eintauchen. Ne? Du hörst das und weißt genau, da bin ich.
Genau.
Ja, da habe ich noch viel vor mir.
Anstatt jetzt zum Beispiel von früher, bevor man Theorie kannte, wo man, was weiß ich noch, wie man stundenlang in seinem Kinderzimmer saß und sich überlegt hat, was ist das?
Ja.
Was könnte das für eine Tonleiter sein? Ich verstehe es nicht. Und am Ende ist es eigentlich, und das ist das Interessante, am Ende ist es eigentlich immer was ziemlich Simples. Also es ist halt, es ist auch so etwas, was ich gemerkt habe durch die Musiktheorie. Es wird super viel natürlich romantisiert und mystifiziert, weil man halt erstmal nicht weiß, was es ist. Und es klingt aber irgendwie geil, aber man kann es dem nicht zuordnen. Und sobald man weiß, was es ist, ist es so, ach easy, ach cool. Ja. Und dann ist es auch gar nicht.
Aber es ist trotzdem immer noch geil. Es verliert
so ein bisschen die Mystik, aber es ist natürlich immer noch geil. Ja. Klar, ich kann dem halt einen Namen geben und kann dann halt total abnörden, ja.
Ja, das ist das und das. Und ja, okay, ja, ist ja nichts Besonderes. Also ist ja alles als nur Zahlen und Eins und Nullen und überhaupt.
Alles klar, nee, dann würde ich sagen, lassen wir uns.
Deswegen lassen wir die KI hier das nur noch machen.
Genau.
Sorry, da musste sein.
Ja, meine Songs von Spotify habe ich zurückgezogen nach der Folge, die wir aufgenommen haben.
Sehr gut.
Wollte ich jetzt auch nochmal erwähnen, weil der Henning hat durchaus recht in dem, was er gesagt hat.
So, dann entlassen wir die ZuhörerInnen da draußen jetzt mit der Hausaufgabe, die wir haben. Füllt die Tabelle aus. Guckt mal so ein bisschen, was ihr da so findet. Nimmt dann auch mal eine Gitarre in die Hand, spielt mit rum. Man kann mit den Leerseiten super gut arbeiten mit den Kirchentonleitern, auch weil halt eben man direkt anhand von den Bünden ja sieht, wo die Halbtonschritte sind. Wenn du halt jetzt zum Beispiel D nimmst und dann weißt du direkt, okay, der fünfte Bund ist die Quinte. Der siebte Bund ist die Quinte, der fünfte Bund ist die Quarte und so weiter und so fort.
Da habe ich noch eine gute Hausaufgabe zusätzlich. Ja, klar. Zum Beispiel, mit der tiefen E-Seite, sehr gut, zum Beispiel in E-Dur, denkt ihr euch einen Riff aus und das schreibt ihr einfach um in alle Modes. Müsst ihr nur wissen, was ihr ändern müsst. Das klingt vielleicht nicht dann immer so wie gewollt, aber das könnte man mal ausprobieren.
Hey, das ist ja auch eine Aufgabe erstmal. Ja, genau.
Das
wäre doch eine prima Challenge. Für unser Discord mal.
Das wäre mal eine interessante Challenge für unser Discord. Ja, überlegen wir uns, genau. Ja. Gut, in diesem Sinne wünschen wir alle ganz viel Spaß beim Üben, beim Lernen von Musiktheorie. Ein super, super Thema. Ihr kennt den Spaß. Folgt uns auf unseren Discord-Kanälen, auf Instagram etc. Geht auf Spotify, Apple Music, iTunes, wie auch immer. Gebt 5 Sterne dort, wo man 5 Sterne geben kann. Google-Rezension, Tripwire, Chef Koch, keine Ahnung was, dort, wo man uns 5 Sterne geben kann. Tinder.
Tinder. Ja, ist das andere nochmal. OnlyFans.
Let's Talk Guitar seht.
Ja, OnlyFans, Let's Talk Guitar, Special Movements. Ja.
Alles klar. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank beim Zuhören. Vielen Dank, Robin und Fabian, fürs Podcasten. Auf Wiedersehen.
Thank you. Tschüsseldorf.
Tschüsschen.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Goodie.
Alter.